Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge aus unserer Podcast-Reihe AIF, der Podcast für alternative Investmentfonds. Heute mit dem Thema EU-Taxonomie und ihre Bedeutung für Anlageprodukte. Viele von Ihnen haben das bestimmt schon mal gehört. EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. Was wie hochtrabende Worte klingt, hat natürlich auch sehr viel Inhalt. Aber die Bedeutung, die dahinter steht, wie weit wir da sind in der Entwicklung und was das Ganze für Unternehmen und für Finanzmarktakteure bedeutet, da freue ich mich, dass uns heute Frau Professor Dr. Anja Kern zur Verfügung steht. Sie ist Stiftungsprofessorin für Handel und Führung an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg, der DHBW in Mosbach, beschäftigt sich sehr ausgiebig mit dem Thema EU-Taxonomie und wird mir heute bei meinen ganzen Fragen zur Seite stehen und ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Licht ins Dunkel bringen können. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Kern.
Guten Tag, vielen Dank.
Ich denke, dann steigen wir auch direkt ein. Und zwar möchte ich direkt mal mit meiner ersten Frage die Bedeutung der EU-Taxonomie-Verordnung mit Ihnen besprechen, was das Ganze eigentlich jetzt für die Wirtschaft und für das Marktgeschehen zu bedeuten hat.
Die EU-Taxonomie-Verordnung ist ein Klassifizierungssystem, das sämtliche Aktivitäten in nachhaltig, also grün, und nicht nachhaltig, braun einstuft. Und auf ihrer Basis sollen Unternehmen den grünen Anteil an Umsätzen, an Aufwänden und Investitionen anzeigen. Darunter fallen Finanzmarktakteure wie Asset Manager, Versicherer, aber auch große Unternehmen, die bisher die Nachhaltigkeitsberichterstattung erstellt haben. Und ab nächstem Jahr müssen sie diese Informationen dann nach der Taxonomie offenlegen. Und so macht die Taxonomie Nachhaltigkeit sichtbar. Unternehmen werden dann nicht in grün und braun eingeteilt, sondern eben welchen Anteil ihrer Aktivität, also an Umsatz oder an Investitionen oder Aufwänden, grün und braun durchgeführt wird. Und das soll dazu führen, dass man dem Greenwashing vorbeugt, dass man mit einem Blick sozusagen sehen kann, wie stellt sich das Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit auf. Und das soll dann auch dazu führen, dass Investoren eben besser identifizieren können, welche Unternehmen sich wie aufstellen und dann eben so möglicherweise ihre Investitionen gezielt oder verstärkt nachhaltige Aktivitäten fließen können.
Das, denke ich, umfasst es schon sehr schön. Jetzt ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht natürlich im Vorfeld. Und jetzt habe ich schon nachgelesen, dass ja 6 ökologische Ziele bereits definiert wurden, aber noch lange nicht alle technischen Kriterien für die einzelnen Ziele veröffentlicht wurden. Grundsätzlich durch die ökologischen Ziele ist das E von ESG ja schon mal abgedeckt, weitestgehend, auch wenn noch nicht alles veröffentlicht ist. Aber es gibt ja nicht nur das E, es gibt ja auch das S und das G. Deshalb jetzt meine Frage, wie sieht es denn mit der sozialen Taxonomie aus? Gibt es da ebenfalls Ziele bzw. Kriterien, die gemessen werden können? Und natürlich nicht zuletzt auch das G, was ja auch nicht vernachlässigt werden soll. Wie sind diese beiden Punkte im Rahmen der EU-Taxonomie abgebildet?
Genau, wie Sie eben gesagt haben, wurden 6 Ziele im Bereich Environment, Umweltziele, also veröffentlicht, und für zwei dieser Ziele sind die technischen Kriterien veröffentlicht worden bereits und 4 stehen noch aus. Ja? Und zunächst muss man sagen, dass allein mit der Umsetzung dieser 2 Ziele stehen viele Unternehmen hier von einem großen Berg an Arbeit, und für viele stellt das einen hohen bürokratischen Aufwand dar. Ja, viele Unternehmen stöhnen und ächzen bereits unter diesen 2 Kriterien. Jetzt kommen hinzu oder sollen hinzukommen auch noch 6 weitere Ziele, die sich im S- und G-Bereich, also in dem Social- und Governance-Bereich bewegen. Und diese 6 Ziele, das wird man wohl Ende des Jahres 2021, sollen hier die Draft veröffentlicht werden und darüber entschieden werden. Es gab bereits einen Bericht diesen Sommer, wo man hier Einblick erhalten hat über diese 6 Ziele, die beide Bereiche, also Social und Governance, Ziele beinhalten. Es ist allerdings noch offen, wie die dann mit der anderen Taxonomie, mit der Umwelttaxonomie sozusagen verbunden werden. Es könnte sein, dass man gleich zu Anfangs also 12 Ziele hat, 6 Umweltziele und dann 6 Social- und Governance-Ziele, die dann eine Eingangsprüfung zur Folge hätte, ja, trägt ein Unternehmen substanziell zu einem dieser 12 Ziele bei oder ob es eben eine anderartige Verknüpfung gibt der beiden Taxonomien. Ja. Insgesamt ist der Prozess der Entstehung der gesamten Taxonomie nicht so transparent. Es stellt sich auch die Frage, an welcher Stelle die unternehmerische Expertise hier einfließt. In welchem Stadium, ja, greift man auf diese Expertise zurück? Es scheint, dass es eher zu einem späteren Zeitpunkt ist. Das heißt, wenn viele Dinge in der Taxonomie bereits ausgearbeitet sind, dann wird die unternehmerische Perspektive und Expertise hinzugezogen. Und das ist dann vielleicht auch problematisch, ja, wenn es eben erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Auch muss man sagen, dass es hier keine nennenswerte Testphase gab, ja, dass die Taxonomie eingeführt wurde, ohne dass jetzt hier erstmal eine Testphase durchgelaufen ist, um zu sehen, ist sie praktikabel, was fällt da an und vor allem kommen wir damit weiter, die tatsächlichen Ziele zu erreichen, nämlich zum Beispiel CO2-Emissionen zu senken.
Sie sprachen es gerade schon an, die Unternehmen, die Finanzmarktakteure, sie ächzen und stöhnen jetzt schon unter den bisherigen Kriterien, die sie zu erfüllen haben. Jetzt kommen noch mehr Kriterien mit dazu. Wie aufwendig ist denn diese Klassifizierung für diese Gruppe grundsätzlich? Können Sie das vielleicht so ein bisschen näher skizzieren, was Sie eigentlich jetzt zu tun haben, um der EU-Taxonomie ja, Folge zu leisten?
Also es ist sehr aufwendig für viele Unternehmen. Es gab hier Äußerungen, beispielsweise aus der Chemiebranche BASF. Der Finanzvorstand hat gesagt, sie müssten über 45.000 Produkte klassifizieren, ja, in welchen Anteil, also grün und braun, ja. Dann über 10.000 Investitionsprojekte und das Ganze dann über 250 Standorte und 700 Produktionsanlagen. Und die technischen Kriterien wurden erst im Sommer 2021 veröffentlicht. Das heißt, man hat dann auch nur ein paar Monate, um das Ganze tatsächlich zu bewerkstelligen. Dies erfordert natürlich Schulung von Mitarbeitern, ja, und auch Hinzuziehen von externen Ressourcen, natürlich Beratung. Das sind jetzt nur die ersten zwei Ziele. Dann kommen ja noch die anderen vier Ziele dazu, plus dann noch die Kriterien für die soziale Taxonomie. Also da ist schon ein erheblicher Mehraufwand. Und die Finanzmarktakteure leiden ebenfalls unter dieses bürokratischen Aufwands. Es sind auch viele Fragen noch offen bezüglich der Klassifizierung. Möglicherweise wäre es besser gewesen, erst in einem ersten Jahr vielleicht nur die Unternehmen berichten zu lassen und dann erst die Finanzmarktakteure, die ja dann zurückgreifen auf die Daten der Unternehmen. So hätten sie dann auf die Klassifizierung der Unternehmen aufbauen können. Und das ist aber nicht geschehen. Also es müssen dann alle gleichzeitig irgendwie versuchen, der neuen Berichterstattung gerecht zu werden.
Also das ist ja ein enormer Aufwand, der sich da abzeichnet. Ich sage mal ganz salopp, den klassischen ESG-Beauftragten einzustellen und dann ist das die Sache erledigt, scheint aus meinen Augen dann nicht mehr auszureichen. Wie ist denn Ihrer Meinung nach diese Gruppe dafür aufgestellt? Haben die eigentlich genügend Personal, um jetzt diesen administrativen Aufwand, der da auf Sie zukommt? Sie haben gerade das Beispiel BASF angeführt. Das ist ja immens, was da auf das Unternehmen zukommt. Und andere Unternehmen stehen ja auch nicht vor einer anderen Situation. Gibt es da genügend Personal oder was müssen die Unternehmen jetzt tun?
Also ich denke, dass sie die großen Unternehmen haben wahrscheinlich einige Ressourcen in-house, müssen aber trotzdem auch diese natürlich, die müssen sich selbst weiterbilden, müssen auch erst verstehen, was das überhaupt ist. Die Taxonomie müssen sich da einarbeiten und nichtsdestotrotz werden sie wahrscheinlich auch auf externe Ressourcen zurückgreifen, um das in diesem Zeitrahmen überhaupt bewerkstelligen zu können. Und für Unternehmen, die vielleicht dann indirekt davon betroffen sind und vor allem im Hinblick auf, es gibt ja die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die dann auch für mittlere und kleinere gelten soll, also die dann im 2024 kommt, ja, für diese Gruppe wird es sicher einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, wo sie dann schauen müssen, weil sie nicht unbedingt in-house die Ressourcen haben, dass sie sie erstmal rekrutieren müssen. Ja. Es geht hier um personelle Ressourcen, aber natürlich müssen auch Prozesse umorganisiert werden, müssen ja erstmal die Daten beschafft werden. Man muss schauen, dass man dauerhaft Zugriff auf diese neuen Arten von Daten hat. Ja. Also da müssen auch IT-Prozesse organisiert werden bzw. neu geschaffen werden. Möglicherweise Softwarelösungen gefunden werden. Und ja, das bedeutet also in jedem Falle einen großen Aufwand.
Das klingt für mich natürlich plausibel, aber unterm Strich auch sehr kostspielig, wenn ich Experten einkaufen muss, wenn ich Expertenwissen einkaufen muss, Softwarelösungen finden muss, vielleicht auch externe Mandate vergeben muss, um mir externe Beratung noch mit zur Hilfe zu nehmen, ist das ja ein Kostendruck, der irgendwo auch weitergegeben werden muss. Das können die Unternehmen ja nicht alles alleine schlucken. Auch wenn das ja ein Zwang ist, sie müssen es ja tun. Wie ist denn die Bereitschaft von den Anbietern und auch von den Anlegern, ja, diese etwas teure Kröte zu schlucken?
Ja, wie Sie bereits gesagt haben, es geht nicht nur um Bereitschaft, sondern eher um Zwang. Also bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als eben zu schauen, wie Sie in diesen, im Zeitrahmen die Berichterstattung durchführen können und hier eben Expertise dazu zu kaufen, Mitarbeiter ausbilden. Und natürlich ist das eben nicht nur dieses Jahr, ja, fällt das nicht nur dieses Jahr an, sondern es wird dann eben nächstes Jahr mit den 4 Zielen sicher nochmal ein erheblich neuer Aufwand auf Sie zukommen. Ja. Ich gehe davon aus, dass es eben auch nicht nur eine einmalige hoher Kostenaufwand ist, sondern dass er eben hier über mehrere Jahre dann bestehen bleibt, zumal vielleicht die Taxonomie dann auch verändert. Das heißt, dass man die verschiedenen technischen Kriterien anzieht und strenger macht und so auch dann ja kontinuierlich hier neue Kriterien kommen und damit auch die Systeme und die Mitarbeiterkompetenz immer weiterentwickelt werden muss.
Sehen wir es als positiven Nebeneffekt, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. kommen wir mal auf das Fondsthema zurück. Müssen sich denn Fonds auch in irgendeiner Form an die EU-Taxonomie halten, sich danach richten oder gibt es da auch andere ESG-Ansätze, die hier verfolgt werden können, alternativ dazu?
Also Sie müssen sich nach der EU richten, auf jeden Fall, aber Sie können sich natürlich auch noch nach anderen Ansätzen richten und es gibt da einige und das ist natürlich auch gut, dass es standardisierte ESG-Ansätze gibt. Ja. Das erleichtert dann eben für Investoren zu vergleichen. Und im Zuge der Klimakrise wäre es natürlich wünschenswert, wenn es möglichst schnell auch einen globalen Ansatz gibt. Neben der EU-Taxonomie gibt es Ansätze, die auch eine Ambition haben, global eine Rolle zu spielen, wie der TCFD-Ansatz, der Task Force Climate-Related Financial Disclosure. Dieser Ansatz ist von den G20-Staaten entwickelt worden ist auch von einigen Staaten empfohlen und zum Beispiel in Neuseeland verpflichtend. Die IFRS, das sind internationale Financial Reporting Standards, die haben auch ein Projekt, Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln. Und das International Sustainability Standard Board, das von der IFRS dazu gegründet wurde, kommt nach Frankfurt. USA ist auch dabei, klimafokussierte Standards zu entwickeln. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass es hier mehr Abstimmung zwischen den verschiedenen Projekten gibt. Ja? Es gibt einige Konsolidierungen bereits zwischen Ansätzen, aber noch gibt es hier mehrere Projekte, die parallel laufen. Und hier sollte eben die Ambition sein, eine Global Baseline zu schaffen, zumindest für die Klimaberichterstattung, dass hier ein globaler Standard weltweit auf die Beine gestellt wird.
Wenn Sie sagen, dass die IFRS nach Frankfurt kommt, gehen Sie dann davon
aus? Die IFRS ist das International Sustainability Standard Board.
Ah, Entschuldigung, habe
ich das? Die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja. Da entwickelt wird, das kommt nach Frankfurt. Und ich denke, dass die hier das dazu führen wird, dass man versucht, hier vielleicht einen gemeinsamen Nenner zwischen der Taxonomie, dem europäischen Reporting und diesem internationalen Reporting zu schaffen. Das wäre wünschenswert, dass in dem Klimabereich zumindest hier eine Abstimmung erfolgt.
Bekommen Sie denn schon mit, inwiefern auf beiden Seiten da die Bereitschaft so da ist? Ist das, gibt es
da schon? Ich denke, ja, ich denke, da ist auf jeden Fall, ist es ein Positiv, dass es nach Frankfurt gekommen ist. Und ich denke, dass da auch sicher hier die Verantwortlichen das sich zum Ziel gesetzt haben, eine Global Baseline für die Klimaberichterstattung zu schaffen. Aber ob es dann gelingt, das ist ja nochmal eine andere Sache.
Ja. Ja, das ist ja immer so, der Wille und das, was hinterher tatsächlich dann auch erreicht wird. Kommen wir noch mal kurz zurück auf das Immobilienthema. Immobilien sind ja für einen sehr großen Teil von den CO2-Emissionen und vom Energieverbrauch dafür zuständig. Fängt ja auch schon bei der Herstellung von Baustoffen an. Wenn man das jetzt runterbricht auf die einzelnen Unternehmen, die ja dann nach der EU-Taxonomie auch reporten müssen, die meinetwegen die Baustoffe herstellen. Welchen Einfluss, wenn Sie das ganz grob fassen, welchen Einfluss hat aus Ihren Augen die EU-Taxonomie im Speziellen auf Immobilieninvestments? Beschränkt sich das nur auf die Herstellung oder ist das von Baustoffen oder ist das viel weitreichender?
Also die Kriterien, die veröffentlicht wurden, sind Kriterien zur Klassifizierung von Neubauten, ja, ob sie eben grün oder braun sind, zur Sanierung von Gebäuden, ja, die dann saniert werden, ob sie dann nach der Sanierung grün oder braun sind, beziehungsweise wie sie vorher sind, und dem Erwerb und Eigentum von Gebäuden. Und hierzu wurden auch erst die ersten beiden Kriterien veröffentlicht, also die in den Klimabereich fallen, und die anderen vier Kriterien werden noch veröffentlicht. Es gibt eine Studie der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die mit ihren europäischen Partnern untersucht hat, wie jetzt diese Klassifizierung tatsächlich verläuft, und haben eine Anzahl von Gebäuden in verschiedenen EU-Ländern versucht zu klassifizieren. Und da hat sich gezeigt, dass es eben Probleme gibt bei der Umsetzung. Zum einen sind die Vorgaben in den EU-Verordnungen sehr detailliert. Aber sie sind dann eben wohl so, dass sie nicht unbedingt praktikabel sind. Das heißt, dass oftmals eben Daten fehlen, dass die Dokumentation nicht vorhanden ist. Und hier es eben also Probleme gibt mit der Datenverfügbarkeit und Datenqualität. Ja? Und insofern muss hier die Industrie oder die Vertreter müssen nacharbeiten, um hier die Taxonomie anwendbar und marktfähig zu machen, ja? Um zu gucken, ja, was machen wir jetzt, wenn die Daten eben nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise muss man dann die Daten beschaffen oder vielleicht an manche Kriterien verzichten. Ja, auf jeden Fall so, wie sie im Moment ist, es ist nicht so einfach, sie anzuwenden.
Ja, das klingt alles so ein bisschen nach einer guten Idee, die aber noch nicht so ganz ausgereift oder vorangeschritten ist. Ne? Wie Sie auch schon sagen, sind noch nicht alle Ziele definiert. Es ist aber schon ein Jahr vergangen und man ist eigentlich noch nicht so einen Riesenschritt weiter. Das ist so mein Empfinden, wenn ich über das Thema nachdenke. Sie selber befürchten ja, dass die Taxonomie zu einem bürokratischen Monster wird. Ich zitiere das mal, ich habe das mal aus einem Artikel von Ihnen gelesen, welches global wenig zum Stoppen des Klimawandels beiträgt. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit das Ganze ja eben sein Ziel erreicht, dass es eben zum Stoppen des Klimawandels beiträgt?
Es sollte eine globale Lösung geben. Ja, eine EU-Lösung reicht nicht. Wir brauchen eine globale Lösung. Und diese globale Lösung darf nicht bei Unternehmen Halt machen, sondern sie muss darauf abzielen, dass das Konsumverhalten beim Endkunden sich ändert. Erst dann, wenn für den Endkunden es attraktiver wird, Produkte aus der Kreislaufwirtschaft zu beziehen, die Produkte der Sharing Economy oder sozusagen auf grüne Produkte zurückzugreifen und die braunen Produkte teurer werden, dann haben wir hier einen Wandel der unserer Wirtschaft und die CO2-Emissionen können tatsächlich dann, wir können sehen, dass sie sinken. Ja? Und das haben wir hier noch nicht, ja, mit dieser Regulierung. Das kann nur erreicht werden, wenn eben beispielsweise jetzt im Bereich Klima hier konsequent CO2 bepreist wird beim Endkunden, ja, wenn diese Bepreisung beim Endkunden ankommt. Auch ist ein Problem, dass in der Taxonomie eben ökologische und soziale und Governance-Ziele, das haben wir vorhin angesprochen, verknüpft werden und nicht nur die CO2-Emissionen, sondern sämtliche andere Umweltziele mit einbezogen werden. Das sind natürlich alles wichtige Ziele, ja, aber wenn man sie miteinander verknüpft, dann haben wir vielleicht ein Problem, die durchzusetzen oder wahrscheinlich ein Problem, die weltweit durchzusetzen. Das steht uns im Weg, wenn wir eben schnell den Klimawandel stoppen wollen. Ja? Und daher sagen wir, habe ich meinen Co-Autoren in dem Artikel geschrieben, dass wir, es wäre wünschenswert, wenn eine Initiative aus der Wirtschaft kommt, die Vorschläge konkret unterbreitet, wie man das Konsumentenverhalten von Endkunden ändern könnte, was man hier für Maßnahmen ergreifen muss, ein globaler CO2-Preis, wie man das umsetzen könnte. Es braucht eine Neuordnung, ja, ein globales Institut, das dann zusammen mit diesen Unternehmen, vielleicht Wissenschaftlern, Vertretern der NGOs, Regierungen eine Lösung ausarbeitet, die weltweit gültig ist. Wir können das Problem in Deutschland nicht lösen oder auch in der EU. Ja, das ist ein weltweites Problem und das sollte auch so angegangen werden. Also globaler CO2-Preis, Gründung des globalen Instituts und Unternehmen sollten sich zusammenschließen und einen Vorschlag ausarbeiten, der dann aufgegriffen werden kann.
Klingt alles nach einem gangbaren Weg zum Teil, wenn ich mir immer jetzt vorstelle, Sie sprachen schon, letztendlich muss der Endverbraucher, ist da maßgeblich auch gefordert, weil er letztendlich durch sein Konsumverhalten natürlich auch die Weichen stellt, wohin das Ganze geht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Mentalität ist immer billig, billig und schneller und am besten heute bestellt und 2 Stunden bei mir und wenn es nur die Hälfte kostet als im Laden nebenan, ist auch super. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die sich bei mir immer wieder so, ja, die ich immer wieder aufnehme. Wenn ich dann dagegen höre, die braunen Produkte müssen teurer werden, CO2 muss bepreist werden, dann geht das natürlich vernünftigerweise auch in die andere Richtung. Aber ich glaube, es wird beim Verbraucher, beim Endverbraucher erstmal nicht auf viel Gegenliebe stoßen, es sei denn, das Gehaltsgefüge passt sich dementsprechend an und gleicht es wieder ein bisschen aus. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, dreht man sich ein bisschen im Kreis und auch viele Leute wissen wir ja selber, wenn man mehr verdient, kauft man trotzdem gerne sparsam ein, wenn es geht. Naja, ich glaube, das ist noch ein langer Weg.
Natürlich, aber es ist auch so, dass dann die Produkte, die eben aus einer Kreislaufwirtschaft kommen, zum Beispiel, wo man eben nicht mehr kauft seine Waschmaschine oder seinen Trockner, sondern der zu Hause steht und dann, wenn er kaputt ist, eben repariert wird und man eben nicht wegschmeißt und neuen kauft, dass das erst diese Geschäftsmodelle erst attraktiv werden, wenn das andere teurer wird. Ja? Es gibt dann eben andere Geschäftsmodelle, die auf den Markt kommen und das heißt ja dann nicht, dass man nicht mehr dass man wieder per Hand waschen muss, ja, sondern dass eben andere Dinge angeboten werden. Aber die werden erst attraktiv, wenn es sich was an den Preisen ändert.
Ja, absolut, ja, wie immer, übers Geld kann man viele Dinge regeln, so oder so. Das ist immer da, wo man den Zahn der Zeit etwas trifft oder den Nerv der Zeit etwas trifft. Was sind denn aus Ihren Augen die Lücken in der Taxonomie? Ich möchte jetzt mal Stichwort Atomenergie aufgreifen. Wird es in dem Punkt eine Einigung geben und was passiert, wenn es diese Einigung nicht gibt?
Ich denke, die größte Lücke ist immer noch, dass sie nicht global ist, ja? Dass wir keinen globalen Ansatz haben. Dann bezüglich Atomenergie, klar, Frankreich ist natürlich dafür, dass Atomenergie als grün, grünes Label bekommt, ökofreundlich wird. Ja. Andere sind dagegen, aufgrund der Einstufung des Do Not Significantly Harm, dass es eben Atomenergie Risiken mit sich bringt. Im Zuge dessen, dass Frankreich das dafür eben plädiert, haben andere dann gesagt, naja, wenn Atomenergie da reinkommt, dann muss auch Gas reinkommen. Ja? Und so muss man jetzt schauen, anscheinend könnte gut sein, dass die eben beide dann in die Taxonomie aufgenommen werden und dass man dann eben verschiedene Unterkriterien hat, dass vielleicht dann Transition noch ein Kriterium dazukommt, ja, dass es so nicht unbedingt grün ist, aber als Transition grün so eingestuft wird, also notwendig, um diese Transition hin zu einer Net-Zero-Gesellschaft zu bewerkstelligen. Die Gefahr ist natürlich hier, dass dann die Taxonomie an Bedeutung verliert. Das heißt, dass man sagt, ja, ist ja eigentlich gar nicht richtig grün und ist ja doch wieder nicht klar. Ja, jetzt schaue ich drauf und es soll dem Greenwashing vorbeugen, aber jetzt waren wieder viele Lobbyisten hier im Hintergrund am Berg und haben dafür gesorgt, dass das oder jenes grün ist, was eigentlich nicht grün ist. Und dann haben wir viel Diskussion gehabt, haben viel Arbeit reingesteckt in die Klassifizierung von allen möglichen Produkten, Dienstleistungen, Produktionsanlagen, Investitionsprojekten. Ja, und diskutieren viel rum und das wird sich dann weiter erstrecken, weil das kommen ja, wir haben wie gesagt, haben ja erst die ersten beiden Kriterien, dann kommen noch weitere dazu und soziale und dann ist wirklich die große Gefahr, dass wir viel kleinteilig rumdiskutieren und wenig tun am Ende, um tatsächlich was zu bewirken. Ja, daher ist für mich der Schlüssel nicht diese Einteilung, ja, Klassifizierung, sondern es geht um, wir brauchen eine CO2-Bepreisung, die beim Endkunden wirksam ist und die kann dann begleitet werden von einem möglichst einfachen Reporting. Ja, anstelle einem komplizierten Reporting, wo ich mikroskopisch meine Aktivitäten einteile und wenig Preisbepreisung am Ende, ja, braucht es lieber Bepreisung, ja, und dann ein einfacheres Reporting.
Sie haben das Stichwort Reporting schon angesprochen. Was erwarten Sie denn im kommenden Jahr? Wir haben jetzt schon davon gesprochen, wie weit die Taxonomie jetzt vorangeschritten ist. Aber im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, wird das Reporting das erste Mal durchgeführt. Was erwarten Sie, was passiert?
Ich denke, es wird viele Diskussionen geben, aber dadurch, dass es eben jetzt auch die Aufnahme von Atomenergie und Gas, wird es auch viel Kritik geben, ob das überhaupt jetzt ein Unternehmen, was eine bestimmte Art oder Umsatz 30% grün ist, ob das jetzt wirklich grün ist oder nicht, ja. Und dann kommen die neuen Kriterien. Das heißt, wir haben nicht nur zwei, sondern wir haben dann die anderen vier, wir haben dann die sechs Kriterien, plus es kommt dem Social Economy, Taxonomy dazu. Also wird hier nochmal die bürokratische Last nochmal um ein Vielfaches größer. Und die Verwirrung wird eher zunehmen als abnehmen. Ich denke nicht, dass es, dass sich andere Kontinente oder Nationen der Taxonomie anschließen werden. Ich denke, das wird ein europäisches Projekt bleiben. International wird sich wahrscheinlich was anderes durchsetzen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir global eine Lösung finden, die CO2-Emissionen oder die Treibhausgasemissionen eben senkt und ein Reporting, das das begleiten kann. Dass ich eben nicht in den Klassifizierungen verstrickt, in Kriterien verstrickt und in kleinteiligen Diskussionen endet und dann nichts bewirkt wird am Ende.
Was ist denn mit Unternehmen, die jetzt nicht in der Lage sind, nächstes Jahr ein Reporting abzuliefern? Haben die mit irgendwelchen Restriktionen zu rechnen oder gibt es da eine Karenzzeit, dass sie sagen, ja, nein, das ist jetzt so eine Pufferzeit und sie haben 2 Jahre Zeit dafür, wenn es jetzt gar nicht geht, aus guten Gründen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein Unternehmen jetzt hingeht und sagt, ich bin personell überhaupt nicht aufgestellt, ich konnte das alles gar nicht erfassen, jetzt soll ich darüber reporten, kann ich nicht.
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, die Kommission hat, obwohl sie da verspätet diese Kriterien veröffentlicht hat, darauf gedrängt, dass die Unternehmen trotzdem berichten müssen, ja, weil ja angefragt wurde, gerade durch die Corona-Zeit, weil bereits sehr viel Belastung da war, ob man das nicht verschieben könnte. Und hier war nicht der Wille da, das zu verschieben. Es hat gesagt, nein, es muss reportet werden. Ich denke trotzdem, dass man wahrscheinlich im ersten Jahr da nicht so ganz so streng vorgeht. Aber ich denke es nicht, dass es möglich ist, dass man sagt, man macht es gar nichts. Ja? Der Prüfungsaufwand ist ja auch enorm. Und da muss ja auch erstmal müssen die Strukturen geschaffen werden, das Ganze zu prüfen. Und wie das dann genau abläuft, das muss man dann sehen. Ja, ja. Insofern denke ich vielleicht, dass es erstmal ein bisschen milde geurteilt wird, wenn einer nicht Fehler gemacht hat oder was nicht klassifizieren konnte. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es möglich ist, gar nichts zu machen.
Ja, ich denke auch, dass es sich wahrscheinlich im Doing, im letztendlich auch dann abzeichnen wird, wo sind noch Lücken, wo sind noch Fehler, wo sind Fehlerquellen, was benötigt noch mehr Erläuterung auf beiden Seiten, wo viel Personal und so weiter. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich sich im Verlauf dann näher abzeichnen wird. Ja. Frau Professor Dr. Anja Kern, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Sie haben mir ganz viele Fragen beantwortet, die ich rund um dieses Thema hatte, was mir auch nicht so klar war. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir das Ganze auf globale Ebene stellen müssen, dass wir alleine in Deutschland oder auch in der EU, wir sind ein kleiner Teil von einem großen Puzzle und wir müssen das alle zusammen angehen und ja, hoffen wir mal.
Ja, ein Reporting-Tool ist nicht ein Tool, um die Wirtschaft komplett zu verändern. Ein Reporting-Tool bildet ab, was die Unternehmen machen. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir an einer anderen Stellschraube drehen. Ja? Und das sind eben die Preise für die Endkonsumenten. Ein Reporting-Tool jetzt so kompliziert zu gestalten, mit der Hoffnung, dass es dann die komplette Wirtschaft umkrempelt, das kann nicht funktionieren. Ja, es ist eher, wir müssen an den Preisen was machen und dann ein Reporting-Tool möglichst einfach aufzuziehen, ja, um diesen Wandel zu begleiten.
Ja, ich glaube, überraschend wird sein, wer vielleicht hinterher im Reporting, wenn sich feststellt, wer vielleicht gar nicht so grün ist, wie man gedacht hat, dass er grün ist, auf Produkte und auf Unternehmen bezogen. Ich glaube, das wird noch ein ganz spannendes Thema, was uns da im kommenden Jahr begegnen wird. Und vielleicht finden wir ja die Gelegenheit dann zu einem erneuten Podcast, dass wir nochmal darüber reden können, was denn so die ersten Ergebnisse aus dem Reporting mit sich bringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir da nochmal zur Verfügung stehen würden.
Natürlich.
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn Sie für eine neue Folge nochmal einschalten für IF, den Podcast für alternative Investmentfonds. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Kern.
Vielen Dank, Frau Kielholz.